aus Epheserbrief, Kapitel 4, Abvers 1 bis 6. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, der mahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib. In euch lebt der eine Geist. Und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Wer von euch hat schon mal in einer WG gewohnt? Gibt's ein paar? Oh, einige. Nice. Ich habe 7 Jahre in der WG verbracht. 3 davon in einer Männer-WG hier in Lörrach. Und was das Ding war in der WG, wir hatten faktisch eine Einheit. Also auf dem Blatt Papier waren wir eine Einheit, ein Haushalt, haben uns eine Küche geteilt, ein Badezimmer geteilt, wir waren eine Einheit. Aber nur unsichtbar. Sichtbar hätte man das nicht erkannt. Wir haben uns immer verpasst, sind aneinander vorbeigelebt, wir haben nicht miteinander geredet. In 3 Jahren haben wir vielleicht, keine Ahnung, 5-mal alle zusammen geredet. Wir haben keine Zeit zusammen verbracht. Da bin auch ich mit dran schuld, aber die anderen auch. Und vielleicht war das fehlendes Interesse, fehlende Zeit, fehlende Aufmerksamkeit. Wir haben von den anderen nur mitbekommen, was sie in der Küche haben stehen lassen oder den Dreck, den sie im Badezimmer hinterlassen haben. Aber uns persönlich, da war keine Einheit. Paulus ermutigt uns, eins zu werden. Unsichtbar, unsichtbar. Eine Einheit. Manchmal gar nicht so einfach zu finden in unserer Gesellschaft. Wenn jetzt gerade Landtagswahlen anstehen, merkt man wieder, dass sich politische Lager auftun. Dass da nicht Einheit herrscht, sondern Zwietracht, Spaltung, Feindschaft. Aber da muss man gar nicht politisch werden, da kann man auch in sein eigenes Leben gucken oder in den eigenen Freundeskreis, in den eigenen Bekanntschaftskreis und merken, ey, die Leute werden immer individueller. Oder negativ ausgedrückt, einsamer und egoistischer. Leute ziehen sich zurück. Jeder hat auf Social Media seine eigene Algorithmusblase, in der er sich befindet, in der er genau das immer wieder bekommt, was er eh schon hat. Jeder bleibt unter sich. Und dann merken wir Familien, die auseinandergehen. Dann merken wir Unvergebenes. Wir erleben Streit. Wir erleben Spaltung. Dann schauen wir in die Kirchen und Gemeinden und denken, vielleicht können die Christen es besser, aber sie können es auch nicht besser und sie zerstreiten sich auch, bilden hunderte, tausende Denominationen, spalten sich wieder auf und spalten sich wieder auf, sprechen einander den Glauben ab und wollen es miteinander zu tun haben. Wo ist die Einheit, die Paulus uns hier verspricht? Paulus könnte so ein paar praktische Tipps mitgeben. Da könnte sagen, ey, ihr müsst einfach ein paar Mal öfter ökumenische Gottesdienste feiern. Dann klappt es wieder. Oder ihr müsst irgendwie dafür sorgen, dass die Pastoren sich untereinander kennen, dass sie eine starke Allianz aufbauen und dass man so irgendwie die Einheit schafft unter den Kirchen. Ich könnte sagen, ey, wir können auch im Gottesdienst einfach noch viel öfter Abendmahl feiern und noch viel mehr Worship machen, um so die Einheit herzustellen, die unter uns herrscht. Und ist alles gut, alles wichtig, alles überhaupt nicht falsch. Aber Paulus sagt, er geht wie nochmal einen Schritt zurück. Also nicht nur jetzt praktische Strukturänderungen, sondern wir gehen nochmal einen Schritt zurück und fragen uns, wie sieht es eigentlich in unserer Gemeinde aus? Und dann geht er noch einen Schritt zurück und fragt, wie sieht es eigentlich bei dir ganz persönlich aus? Welchen Teil trägst du zur Einheit bei und welchen nicht? Wir sind im Epheserbrief und haben uns jetzt 3 Wochen lang wir haben schon 6 Wochen lang über den Epheserbrief gesprochen. Wir sind in der 7. Woche des Epheserbriefs. Letztes Jahr haben wir da mal angefangen, dieses Jahr machen wir weiter. Und wir schaffen es auch dieses Jahr nicht, oder nicht in der Predigtreihe jetzt gerade, mit dem Epheserbrief fertig zu werden. Also da kommt auch noch mehr auf euch zu. Wir haben schon die ersten 3 Kapitel studiert von dem Epheserbrief. 3 Kapitel lang, in denen Paulus klar macht, da gibt's ein Geheimnis. Ein Geheimnis Gottes. Und dieses Geheimnis wird jetzt offenbar für alle Menschen. Das soll auch immer diese Wolke mit dieser Schriftrolle symbolisieren, dass da eine Wahrheit, eine himmlische, göttliche Wahrheit ist, die jetzt zu uns Menschen kommt. Welches Geheimnis predigt oder verkündet da Paulus in den ersten drei Kapiteln das Geheimnis, dass Gott Beziehung mit dir will. Und zwar nicht nur mit dem auserwählten Volk Israel, nicht nur mit den Juden, sondern mit allen Menschen, mit allen Völkern auf der ganzen Welt. Er will sie zu einer neuen Familie zusammentun, zu einer neuen Menschheit sozusagen eigentlich fast. Menschen, die dann ein Bürgerrecht haben im Himmel, eine neue Familie. Das ist das große neue Geheimnis, das Paulus drei Kapitel lang entfaltet. Dann in der letzten Woche dann oder im letzten Mal gemerkt, dass Timo uns mit reingenommen hat in die Liebe Gottes. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Baum, den Timo aufgemalt hat. Und dann waren wir als Baum, war die Ermutigung, hey, verwurzel dich in die Liebe Gottes. Was jetzt passiert, nach drei Kapiteln Theorie, drei Kapitel lang Lehre, wie das eigentlich aussieht, nimmt uns Paulus jetzt die nächsten drei Kapitel mit hinein in die Praxis. Wie wird das jetzt praktisch umgesetzt? Wenn wir uns jetzt verwurzeln als Baum in den Boden, in die Liebe Gottes, welche Früchte trägt das dann nach außen? Wie wird das praktisch? Erster Vers, den wir gelesen haben. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Paulus sagt, ich sitze im Gefängnis, weil ich das Richtige getan habe. Ich habe mich für Jesus eingesetzt, habe ihn verkündet, ihn groß gemacht, deswegen sitze ich im Gefängnis. Ich sitze lieber im Gefängnis und habe das Richtige getan, als dass ich das Falsche tue und frei bin. Und dann sagt er, macht das Gleiche. Lebt auch so, wie es eure Berufung, nämlich dem, was ich die letzten drei Kapitel lang erklärt habe, entspricht. Macht es jetzt also praktisch. Setzt es in die Tat um. Wenn man so eine Einheit leben will, dann braucht es praktische Tools und Methoden. Von meinen 7 Jahren WG-Erfahrungen habe ich 4 Jahre lang in einer anderen WG gelebt, nämlich auf St. Krishona, während dem Studium. Und das war eine WG, die war unsichtbar eine Einheit und die war auch sichtbar eine Einheit. Wir haben tatsächlich zusammen Leben geteilt, haben zusammen gegessen, haben zusammen gestritten, gelacht und geweint. Es gab sogar einen, der hat sein ganzes Geld mit uns geteilt. Ja, der war großzügig. Wir haben unser ganzes Leben geteilt, Filmabende gemacht und das war schön, aber das hat auch bestimmte Regeln und Methoden und Maßnahmen gebraucht. Es hat gebraucht, dass wir uns Termine frei halten, dass wir sagen, hey, um die Uhrzeit gibt's Mittagessen und um die Uhrzeit hat dann jemand gekocht. Und da gab es eine Liste, wer wann kocht. Und dann gab es Termine, die man sich frei halten musste für einen WG-Abend. Und dann gab es Listen, wo wer welches Zimmer putzt und wer dafür zuständig ist, den Müll wegzubringen. Und dann gab es Konflikte und es gab Gespräche, die Klärung erzeugen sollten. Hey, dann musste ich mir von anderen Leuten anhören, was ihnen an meinem Lebensstil nicht passt. Ich musste überlegen, was ich daran ändere, dann, damit es passt. Und ich musste den Mut aufbringen, das anderen Leuten auch zu sagen, was mir in ihrem Leben nicht passt. Wir haben Leben geteilt. War nach innen und nach außen eine Einheit, ein Freundeskreis. Deswegen gibt uns jetzt Paulus auch 4 Werkzeuge. 4 Methoden mit an die Hand, wie diese Einheit gelingen kann. Und ich habe das überschrieben mit einem alten Wort, das ich aber sehr mag, nämlich mit 4 Tugenden. 4 tiefe Charaktereigenschaften, die jeden von uns prägen sollen. Wie jeder von uns seinen Teil dazu beitragen kann, wie Einheit gelingen kann. Die 4 Tugenden sind, seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Wortwörtlich, auch in alten Bibelübersetzungen, stehen da 4 Nomen. Was hier mit Niedrigkeit, Freundlichkeit, Geduld und Liebe beschrieben ist, heißt eigentlich Demut, Sanftmut, Geduld und Liebe. Schauen wir uns diese 4 Tugenden mal kurz detailliert an. Erstens die Demut. Demut meint nicht, dass ich mich selber einfach niedrig mache, klein mache, mir keinen Wert zuspreche und denke, ich bin der Schlechteste, der Kleinste, ich verstecke mich einfach vor allen. Demut hat ganz viel mit Mut zu tun. Demut ist in erster Linie der Mut zu mir selbst. Der Mut, ernsthaft und realistisch in den Spiegel zu blicken. Ein Mut zum Selbstbewusstsein sozusagen. mir selbst bewusst zu werden. Dem bewusst zu werden, was ich kann, welche Stärken ich mitbringe und was ich der Gemeinschaft beitragen kann. Aber auch der Mut, meine Schwächen zu sehen, meine Fehler zu sehen, das, was ich eben nicht kann. Und dann einzusehen, ey, ich bin gar nicht der Größte. Ich bin gar nicht der Wichtigste. Es geht gar nicht nur um mich. Es geht gar nicht nur um mein Ansehen, um mein Image und damit ich rauskomme. Denn zweitens, Demut ist auch der Mut zum Du, zur anderen Person. In der anderen Person Größe zu sehen, in der anderen Person Schönheit zu sehen, in der anderen Person Wert zu sehen und die andere Person höher zu achten als mich selbst. Demut meint also, ich trage dazu bei, dass du größer rauskommst als ich. Dass dein Ansehen steigt. Praktisch sieht es so aus, dass wir einander zuhören, mehr als dass wir reden. Oder dass wir einander Lob und Anerkennung aussprechen, ernsthafte Wertschätzung. Dass ich mir ernsthaft überlege, hey, was kann ich dem anderen, wo kann ich den anderen loben? Wo kann ich den anderen anerkennen? Wo kann ich den anderen höher achten als mich selbst? Und es ist drittens auch praktisch, zu dienen, zu helfen. Und das von Jesus zu lernen. Jesus, der von sich sagt, ich bin von Herzen demütig. Ja, ein Gott, der Mensch wird, der die Herrlichkeit Gottes verlässt, um hier Wohnung zu nehmen, der das ablegt und sagt, ich werde der Geringste von allen. Ich werde der Diener von euch allen. Ich diene euch sogar mit meinem ganzen Leben, der sich hingibt am Kreuz und das stirbt für dich und für mich. Können wir von Jesus lernen, was es heißt, demütig zu werden, der Diener von anderen zu werden, ohne sich selber kleiner machen zu müssen, als man ist. Zweitens, Sanftmut. In der Vorbereitung habe ich eine spannende Definition von Sanftmut entdeckt, nämlich von Aristoteles. Aristoteles hat gesagt, Sanftmut ist der goldene Mittelweg zwischen zu viel und zu wenig Zorn. Er hat gemerkt, es gibt Menschen, die sind wegen alles und jedem zornig. Die rasten durchgehend aus. Den Platz durchgehend der Kragen, wegen jeder Kleinigkeit. Ey, die müssen nur 3 Minuten im Straßenverkehr irgendwie teilnehmen und schon rasten sie aus. Die sind zornig. Und dann gibt es andere Menschen, denen ist alles irgendwie egal. Die sind irgendwie gleichgültig. Vielleicht noch übermalt mit so einer schönen, frommen, christlichen Fassade. Immer alles nett und höflich. Passt doch immer alles. Hauptsache, wir haben uns alle lieb. Und dann werden die Augen verschlossen, vielleicht vor Dingen, die wirklich nicht gut laufen. Wo Ungerechtigkeit herrscht und Lieblosigkeit den Raum gewinnt. Sanftmut meint den Mut und die Weisheit zu haben, wo braucht's, dass ich Dinge stehen lasse. Dass ich nicht zornig werde. Dass ich ruhig bleibe, dass ich freundlich bleibe. Dass das die Lieblosigkeit von anderen nicht dazu beiträgt, dass ich liebloser werde. Wo darf ich das ertragen? Wo darf ich das stehen lassen? Das ist aber auch die Weisheit und der Mut zu sagen, wo darf ich mich einsetzen? Wo brauchst du, dass ich erregt werde, dass ich zornig werde, dass ich so eine heilige Unzufriedenheit entwickle und Dinge nicht einfach so stehen lasse, wie sie sind? Wo ist Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, gegen die es bedeutet, aufzustehen und sich zu erheben? Man kann es vergleichen mit einem Hund, vielleicht so ein Labrador, so ein großer Hund. Kannst du dir vorstellen, dieser Hund ist sanftmütig, weil wenn ein Welpe kommt und den angreift, den nervt, der beißt ihm irgendwie in den Fuß, der springt auf den drauf, der nervt ihn die ganze Zeit, dann weiß dieser große Hund, ich könnte den eigentlich wegtreten. Ich könnte den beißen, ich könnte dem so Angst einjagen, dass er davonrennt, aber er macht's nicht. Er nutzt seine Macht nicht aus. Und zugleich weiß der Hund, ey, wenn mein Herrchen wirklich in Gefahr ist, wenn er wirklich eine Bedrohung ist, wenn ich da wirklich Schutz bieten muss für jemanden, dann nutze ich meine Macht und meine Kraft und meine Geschwindigkeit, um es einzusetzen. Das ist Sanftmut. Drittens, Geduld. Geduld meint, ich bleibe an Dingen dran, auch wenn sie mal schwer werden. Beiß mich durch Dinge durch. Für eine Gemeinschaft gesprochen, ich bleibe an Dingen dran, auch wenn da Leute sind, die mich nerven. Auch wenn da Leute sind, die mir Böses wollen. Auch wenn da Leute sind, die so ganz anders sind als ich. Die ganz anders aussehen, die ganz andere Wünsche haben, andere Bedürfnisse, für die Gemeinde ganz anders aussehen müsste, versuche ich Dinge auszuhalten geduldig zu bleiben, wieder und wieder ins Gespräch zu gehen, mir wieder und wieder Zeit zu nehmen. Anders vielleicht als in einem Theaterstück, wo man dann einfach getrennte Wege geht und Hauptsache man tut nichts miteinander machen mehr. Man bleibt zusammen, findet irgendwie Kompromisse, ringt sich durch. All diese Tugenden haben ganz viel damit zu tun, selbst beherrscht zu bleiben. Aber das Spannende, was ich finde, in dem Kontext, in dem Paulus ihn hier bringt, ist, es geht gar nicht so sehr um Selbstbeherrschung und vielmehr um Gottbeherrschung. Es wird vielmehr klar, das sind alles Dinge, die Gott erfüllen kann, die Gott in Herzen legt. Dass ich sage, Gott, nimm du Herrschaft ein in meinem Leben. Hier ist mein Leben. Und lass mich von dir lernen, was es bedeutet, demütig zu sein. Lass mich von dir lernen, was es bedeutet, sanftmütig zu sein. Lass mich von dir lernen, was es bedeutet, geduldig zu sein. Du, der Gott, der geduldig ist mit mir. Wie lerne ich Geduld für mich, für andere, für meine Familie, für meine Kinder, für meinen Ehepartner? Viertens, die Liebe. Die höchste und größte Tugend von allen, auf die alles immer abzielt und auf die alles hinwirkt, die Liebe. Wir sollen einander lieb haben. Und das Spannende hier ist, das Wort, was hier für Liebe steht, ist Agape. Und das meint nicht, also im Griechischen heißt es Agape, das meint nicht, dass wir einander durchgehend irgendwie warme Gefühle füreinander haben müssen. Uns die ganze Zeit in den Arm nehmen, uns knuddeln und lieb haben. Agape, die Liebe, die hier gemeint ist, ist vielmehr eine praktische Liebe, die das Beste für den anderen will. Die das Wohl des anderen im Blick hat. Auch wenn die vielleicht nicht das Wohl für mich im Blick hat. Ich will das Beste für dich. Ich wünsche das Beste für dich. Ich bete das Beste für dich. Und ich gehe auch praktische Schritte, damit du das Beste bekommst, was du kriegen könntest. Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Liebe, so zu lieben bedeutet, ich unterstelle dir immer erst einmal Gutes. Einer der wichtigsten Tipps, die ich bekommen habe für Beziehungen, auch romantische Liebesbeziehungen, dem anderen Gutes zu unterstellen. Wenn man irgendwas gesagt bekommt, jemand schreibt eine Nachricht oder es reicht auch nur so ein Blick von jemandem, dann interpretieren wir das ja. Fragen uns, was wollt ihr mir damit sagen? Wie war das gemeint? Und dann kann ich dem anderen ganz einfach Böses unterstellen. Der hat es so und so gemeint, der hat was gegen mich. Zu lieben bedeutet, ich unterstelle dir erstmal, solange bis das Gegenteil vielleicht sich bewahrheitet, immer erst einmal Gutes. Das muss auch ich machen, wenn ich hier predige. Wenn ich hier rumschaue, sehe ich etliche Gesichter, die mich anschauen, als wären sie todmüde und genervt von mir. Und ich könnte euch allen unterstellen, dass ihr genervt von mir seid. Dass ihr mich nicht mögt, dass ihr den Bibeltext blöd findet, dass ihr das eh alles viel besser wüsstet und besser könntet. Oder ich unterstelle euch Gutes. Dass manche von euch vielleicht einfach müde sind, weil es eine lange Woche war und dann kostet es Kraft zu lächeln. Deswegen lächelt man einfach nicht. Oder ihr seid konzentriert und deswegen habt ihr so einen Blick drauf, der halt vielleicht von vorne grimmig wirkt, aber eigentlich seid ihr einfach nur konzentriert. Ich kann euch Gutes oder Böses unterstellen. Und zu lieben bedeutet, ich entscheide mich dazu, euch Gutes, dir Gutes zu unterstellen. Vier Tugenden also, Sanftmut, Demut, Geduld und Liebe, die wir wieder neu lernen sollen, die wir praktizieren sollen, unter die wir uns stellen sollen, damit Frieden entsteht, damit wahre Einheit entsteht. Nicht nur freundliche Fassade, nicht nur Masken aufsetzen, sondern echt, echte Liebe, echte Einheit. Und dann fährt Paulus fort. Und was er dann macht, ist zu sagen, es geht nicht darum, dass ihr irgendeine Einheit herstellt, sondern es geht darum, dass ihr in eine Einheit hineingestellt werdet. Er fährt fort und sagt, bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib. In euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und über allen ist der eine Gott. Der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Siebenmal sagt Paulus, ihr seid doch eins. Ihr habt doch alle das gleiche Eine, an dem ihr festhaltet. Ihr werdet in eine Einheit hineingestellt. Ihr gehört doch schon zusammen. Das ist wie wenn ein Koch sagen würde, ich mache aus mehreren Zutaten mache ich ein Gericht. Und dann fang irgendwann, ist es fertig. Und dann sagt irgendwann die Kartoffel, ich gehöre nicht mehr dazu. Ich bin raus. Die Tomatensoße sagt auch, ich verabschiede mich. Ich bin nicht mehr Teil dieses Gerichts. Sagt Paul, nein, das geht nicht. Das ist nicht möglich. Ihr könnt euch nicht herauslösen. Es ist nicht möglich, das aufzulösen. Es ist nicht möglich, das zu spalten. Es ist nicht möglich. Es ist eine Einheit. Warum? Weil es war ein Koch, ein Topf, ein Kochlöffel. Und Paulus sagt dir, es ist nicht möglich, weil es ist ein Gott, ein Glaube, eine Hoffnung, ein Taufe, ein Geist. Ihr seid eine Gemeinde. Paulus sagt, wenn Gott vom Himmel auf die Erde schaut, sieht er eine Gemeinde. Ein Leib. Sieht er eine Familie aus seinen Gläubigen, die zu ihm gehören. Eine Gemeinde aus unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Herkünften, unterschiedlichen Hautfarben, unterschiedlichen Geschlechtern, unterschiedlichen Traditionen und Geschichten. Warum? Weil in dieser Gemeinde ein Geist weht. Es ist derselbe, Heilige Geist, überall. Es gibt nur einen. Von dem Paulus im Korintherbrief sagt, dieser Geist, der wohnt in euch. Er sagt, wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel ist? Für den Heiligen Geist. Und das gleiche Bild gebraucht er für die ganze Gemeinde. Die ganze Gemeinde ist ein Tempel und da wohnt der Heilige Geist. Die Gemeinde wäre gar keine Gemeinde, wenn der Heilige Geist dort nicht wohnen würde. Also der Heilige Geist trägt dazu bei, dass überhaupt Gemeinde entsteht, dass du und ich überhaupt hier sind. Ein Geist. Eine Hoffnung. Die Hoffnung auf den, der da wiederkommt eines Tages. Und die Hoffnung auf alles, was dann passiert, wenn er wiederkommt. Nämlich ewige Gemeinschaft mit Gott, ein ewiges, nicht endendes Friedensreich. Mit wem? Mit dem einen Herrn, der eine Herr, Jesus Christus. Das kürzeste Glaubensbekenntnis aus der Bibel ist, Jesus Christus ist der Herr. Steht im Philipperbrief. Jesus Christus ist der König. Über meinem Leben, über der Gemeinde, über allem Sichtbaren und Unsichtbaren. Der eine Herr, derselbe Herr. Es war schon immer der eine Herr. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gibt keinen anderen. Es ist der eine Glaube. Wenn wir festhalten. Es ist nicht nur ein Glaubensbekenntnis, zu sagen, ich glaube an Jesus, sondern der eine Glaube meint dann auch die praktische Antwort auf ihn. Zu sagen, ich vertraue dir. Glauben heißt Vertrauen. Zu sagen, ein Glaube meint eine Reaktion auf Gott, nämlich zu sagen, dir gehört mein ganzes Leben. Ich vertraue dir alles an. Es gibt nur einen Glauben. Nur eine angemessene Reaktion auf diesen Gott. Eine Taufe. Dieselbe Taufe. Mit der schon auch Johannes der Täufer getauft hat, den dann die Apostel getauft haben. Zu sagen, ich taufe dich auf den Namen Gottes. Wir werden in den Tod und die Auferstehung Gottes hineingetauft und wieder hochgehoben. Es ist vorbei mit irgendwelchen Waschungen, Reinheitsvorschriften und anderen Ritualen. Es ist dieselbe eine Taufe auf den Namen Jesus, auf den ihr getauft werdet. Und schließlich ist es ein Gott. Es gibt nur einen. Der über allen ist, der in allen ist und der durch alle ist. Meint, er ist souverän. Der ist am Werk. Der baut sein Reich auf. Über den ganzen Kosmos hinweg. Und durch jeden einzelnen Gläubigen wirkt er, spricht er und baut er sein Reich. Eine Einheit. Schön wär's, oder? Schön wäre es, wenn es sich so anfühlen würde. Aber man könnte ja wirklich fragen, Jesus oder Paulus, wo ist diese Einheit? Ein Gott. Ja, wahrscheinlich eher 8 Millionen Gottesbilder, die sich alle diesen Gott irgendwie anders vorstellen. Eine Taufe. Ja, welche? Kinder- oder Erwachsenentaufe? Wasser- oder Geistestaufe? Ein Glaube. Ja, vielleicht glauben wir alle das Gleiche, aber wieso sieht unser Glaube dann so unterschiedlich aus? Wieso sehen unsere praktischen Taten des Glaubens so anders aus? Eine Hoffnung. Ja, hoffen wir wirklich alle auf das Gleiche? Hoffen wir alle auf das gleiche Ende dieser Welt und was dann kommt? Stellen wir uns das alle gleich vor. Ein Geist. Ist es wirklich derselbe Geist? Wenn ich unterschiedliche Gemeinden anschaue und unterschiedliche Christen anschaue, frage ich mich schon, wohnt da der gleiche Geist in dir? Sieht so anders aus. Wieso ist es so anders? Eine Gemeinde. ja eher tausende Denominationen, Untergruppen und Untergruppen, Traditionen und Lehrmeinungen, Vorschriften, was man tun muss und was nicht, um irgendwie Mitglied zu sein, dabei zu sein. Und unterschiedliche Glaubensrichtungen, die sich oder Abspaltungen, die sich untereinander den Glauben wieder absprechen und nicht dazugehören. Wo ich mich schon frage, also ich würde es gerne mal sehen, wie Gott diese Welt sieht als eine Gemeinde, als eine Familie. Wo sieht er die? Und wie passt es zusammen, dass Gott eine Familie hat, ein Leib, eine Gemeinde? Und wir das nicht sehen. Wir sehen tausende Gemeinden. Du kannst dir eine Familie vorstellen. Vater, Mutter und mehrere Kinder. Und die sind eigentlich ganz fröhlich am Anfang zusammen. Und dann irgendwann streiten die sich. Spalten die sich auf. Die Eltern lassen sich scheiden, ziehen auseinander. Und auch die Geschwister untereinander zerstreiten sich, wollen nichts mehr miteinander zu tun haben. Und die ziehen weg, ziehen aus in andere Städte, andere Länder. Die lassen ihre Nachnamen ändern, damit man ja nicht merkt, dass sie zusammengehören. Die haben keinen Kontakt mehr, die haben sich so zerstritten, die wollen nichts mehr miteinander zu tun haben. Die sagen sich auch gegenseitig, du bist nicht mehr mein Bruder, du bist nicht mehr meine Schwester. Weg mit dir. Dann könnte man sagen, naja, rein faktisch seid ihr noch eine Familie. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber ihr bleibt ja Vater und Mutter dieser Kinder. Ihr bleibt ja Brüder, was ihr, auch wenn ihr eure Nachnamen ändert. Ihr teilt ja den gleichen Genpool. Ihr gehört ja zusammen. Wozu Paulus uns ermutigt und was Jesus betet im Johannesevangelium, dass wir eins werden. Dass das, was eh schon da ist, was faktisch da ist, was unsichtbar da ist, diese Einheit, die da ist, in die wir hineingestellt wurden, dass sie sichtbar wird. Dass wir Unvergebenes vergeben. Dass wir wieder ins Gespräch kommen. Dass wir uns mal wieder melden. Dass wir uns die Hand reichen. Dass es auch nach außen für die Welt sichtbar wird, dass wir eins sind. Paulus schreibt dazu im dritten Vers, bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Da ist eine Einheit. Und manchmal ist sie unsichtbar. Er macht uns Mut, macht sie sichtbar. Lasst sie wieder sehen. Und wenn er sagt, bemüht euch darum, dann meint er, mach! Das ist ein Appell, das ist imperativ. Mach, trag dein Teil dazu bei, dass es passiert. Kümmer du dich darum. Du musst Teil davon sein und dich darum bemühen, dass diese Einheit bewahrt wird, dass sie gelingt, dass sie sichtbar wird, dass sie angefassbar wird. Trag du deinen Teil dazu bei. Und deswegen will ich euch mit zwei Fragen heute in die Woche schicken, in die nächste. Und zwar mit der Frage, hey, welchen Teil oder welche dieser vier Tugenden darf ich wieder neu lernen? Wo legt heute der Heilige Geist seinen Finger auf dein Herz und sagt, schau mal da. Da wirst du arrogant und hochmütig. Schau mal da wirst du unnötig zornig. Schau mal da bist du lieblos geworden. Schau mal da bist du ungeduldig geworden mit deinen Mitmenschen. Schau mal da hat die Lieblosigkeit von anderen dazu geführt, dass du auch lieblos geworden bist. Wo darf Gott dich heute wieder verändern? Dich heute aufrütteln und sagen, komm, geh nochmal ins Trainingslager. Trainier das nochmal. Demut, Sanftmut, Geduld und Liebe. Und die zweite Frage ist, wo kannst du einen Unterschied machen, deinen Teil dazu beitragen, dass unsichtbare Einheit wieder sichtbar wird? Dann kannst du dir überlegen, hey, wo geht's vielleicht in meinem persönlichen Leben? In meiner Familie, unter meinen Geschwistern, in meinem Freundeskreis, in meinem Hauskreis. Wo gibt es da Zerwürfnisse, Spaltungen, Gleichgültigkeit und Ignoranz? Wo herrscht da keine Einheit? Wo ist da Unvergebenes? Und welchen Teil kann ich dazu beitragen, wieder Einheit herzustellen? Das Gleiche kannst du dich dann fragen für die Gemeinde hier. Welchen Teil trage ich dazu bei, dass hier in der Gemeinde, hier im Gottesdienst und dann über unsere Gemeindegrenzen hinaus mit anderen Gemeinden in Lörrach und auf der ganzen Welt Einheit wieder entsteht? Welchen Teil kannst du dazu beitragen? Kannst du Gott fragen, Gott, wo, welche Hand darf ich wohin ausstrecken? Wen soll ich mal wieder anrufen? Was darf ich noch vergeben? Hey, Gott zeigt uns in Jesus Christus wahre, echte Liebe, perfekte Annahme, Gnade und Treue. Und er lädt uns ein, eins zu sein und das wiederzuspiegeln. Echte, wahre Liebe, echte, wahre Einheit, echte, wahre Einheit in ihm und untereinander. Deswegen sagt er, weg. Weg mit höflichen Masken und falschen Fassaden und rein mit echter Liebe, mit echter Annahme und mit echter Einheit. Und das wünsche ich mir für uns, für mich, für dich und deine Familie, dass das passiert. Dass du diese echte Einheit, die schon unsichtbar da ist, in die Gott dich hineinpflanzt, dass sie auch sichtbar werden darf. Amen. Jetzt der Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden, sein Shalom, einen Frieden, der Einheit stiftet, da wo du sie noch nicht siehst. Ein Gott, der mit dir geht, ein Herr, der dich befreit und ein Geist, der dich erfüllt. So sei gesegnet vom dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der mit dir geht und dich durch die nächste Woche begleitet. Amen.